Grüß Gott, liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb und Radio Maria. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer Sendereihe Die jüdischen Wurzeln des Christentums. Heute mit dem Thema Josef und seine Brüder. Unsere Sendung kommt aus der Gemeinschaft der Seligpreisungen in Niederösterreich aus Maria Langeck. Am Mikrofon Gisela Lösch. Die Josef-Geschichte findet sich in der hebräischen Bibel im Tanach im Buch Genesis, Kapitel 37 bis 50. Sie schlägt eine Brücke von der Welt der Patriarchen, von Abraham, Isaak und Jakob, der dann später Israel heißt, zur Mose-Geschichte im Buch Exodus. Auf den ersten Blick liest sich die Josef-Geschichte wie ein Krimi. Es geht um Liebe, Hass, Eifersucht und Karriere. Diese Themen haben schon viele Filmemacher angezogen. Wenn man aber einen tieferen Blick auf die Geschichte wirft, dann wird schnell deutlich, dass es vor allem um Versöhnung geht, dass sich hinter den vordergründigen Ereignissen der Heilsplan Gottes verbirgt, der sich im Laufe der Geschichte immer mehr entfaltet und enthüllt. Gott hat einen Plan des Heils und der Liebe für Josef, für Israel und für jeden Menschen. In unserer heutigen Sendung wollen wir der faszinierenden Gestalt des Josef nachgehen. In der hebräischen Bibel ist Josef der Sohn von Jakob und Rachel. Nach ihm wird dann noch sein kleiner Bruder Benjamin geboren. Die Familie lebt in Haran, der heutigen Türkei, und Josef hat 10 ältere Brüder. Sein Name wird abgeleitet vom hebräischen Wort Jehosif, und das heißt so viel wie er fügt hinzu. Es heißt, dass seine Mutter Rachel bei der Geburt ausruft, Gott fügt mir noch einen Sohn hinzu. Josef ist der Lieblingssohn Jakobs, weil er ihm noch in hohem Alter geboren wird. Und es wird erzählt, Jakob schenkt ihm einen bunten Rock. Seine 10 Brüder werden darüber so böse, dass sie mit Josef kein freundliches Wort mehr reden können. Dazu kommt, dass Josef 2 Träume hat, in denen sich seine Familie vor ihm verneigt. Darüber ärgern sich seine Brüder noch mehr und das Unheil nimmt seinen Lauf. Als Josef eines Tages von seinem Vater zu den Herden seiner Brüder geschickt wird, um nach dem Rechten zu sehen, nutzen diese die Gelegenheit, um den lästigen Bruder endlich loszuwerden. Sie werfen ihn in eine Zisterne. Zuerst wollen sie ihn töten, doch dann verkaufen sie Josef für 20 Silberstücke an ismaelitische Sklavenhändler, die vorbeiziehen. Diese verkaufen ihn dann wiederum in Ägypten an Potiphar. Potiphar ist der Oberaufseher der Leibwache und Kämmerer des Pharao in Ägypten. Ihrem Vater senden die Brüder den bunten Mantel Josefs. Sie haben ihn in Lammblut getaucht und täuschen vor, dass Josef von einem wilden Tier angefallen und getötet worden ist. Jakob trauert lange um seinen vermeintlich toten Sohn. Obwohl Jesus im Neuen Testament an keiner Stelle direkt mit Josef verglichen wird, bezeichnen manche Theologen Josef als Vorausbild für Jesus Christus und die Parallele ist augenscheinlich. Josef wurde von seinem Vater nicht zu Fremden geschickt, sondern zu seinen Brüdern, die weit ab von zu Hause die Schafe hüten. Auch Jesus wurde von seinem Vater zu seinen Brüdern geschickt, den Juden, den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Josef wird ohne triftigen Grund von seinen Brüdern gehasst. Die gleiche Erfahrung macht Jesus. Auch er wird von den Seinen nicht geliebt, sondern gehasst. Josef wird von seinen Brüdern für 20 Silberstücke wie ein Stück Vieh verkauft. Ebenso ergeht es Jesus Christus. Judas verkauft ihn für 30 Silberlinge, indem er Jesus an seine Widersacher verrät. Josefs Brüder fassen den Plan, Josef zu töten. Gleiches geschieht auch mit Jesus. Jesus kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf, heißt es in Johannes 1,11. Gottes Heilsplan spannt sich wie ein großer Bogen über die Josef-Geschichte. Die Erzählung beginnt mit dem Hinweis, dass die Brüder hassen und nicht mehr friedlich mit ihm reden können. Und sie endet damit, dass gesagt wird, dass Josef seine Brüder tröstet und ihnen zu Herzen redet. Die Erzählung beginnt mit dem Traum Josefs, in dem seine Brüder vor ihm niederfallen, und mit dem Hass der Brüder. Die Erzählung endet damit, dass die Brüder aus Liebe vor ihrem Bruder auf ihr Angesicht fallen und sich zu seinen Knechten erklären. Josef, der von seinen Brüdern verachtet und gehasst wird, vergibt ihnen ihre Schuld und wird so für sie und sein ganzes Volk zum Segen. Aber lassen wir den Text selber sprechen. Hören Sie aus dem Buch Genesis, Kapitel 37. Jürgen Sturm liest für Sie.
Als Josef bei seinen Brüdern angekommen war, zogen sie ihm sein Gewand aus, den Ärmelrock, den er anhatte, packten ihn und warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne war leer, es war kein Wasser darin. Als sie dann beim Essen saßen und aufblickten, sahen sie, dass gerade eine Karawane von Ismaelitern aus Gilead kam. Ihre Kamele waren mit Tragagant, Mastix und Ladanum beladen. Sie waren unterwegs nach Ägypten. Da schlug Judas seinen Brüdern vor: Was haben wir davon, wenn wir unseren Bruder erschlagen und sein Blut zudecken? Kommt, verkaufen wir ihn den Ismaelitern. Wir wollen aber nicht Hand an ihn legen, denn er ist doch unser Bruder und unser Verwandter. Seine Brüder waren einverstanden. Midianitische Kaufleute kamen vorbei. Da zogen sie Josef aus der Zisterne heraus und verkauften ihn für 20 Silberstücke an die Ismaeliter. Diese brachten Josef nach Ägypten.
Ich begrüße jetzt auch noch die Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb und Radio Maria, die erst später zu unserer Sendung Die jüdischen Wurzeln des Christentums hinzugekommen sind, heute mit dem Thema Josef und seine Brüder. Vieles, was im Neuen Testament steht, ist überhaupt nicht zu verstehen, wenn man es aus dem jüdischen Kontext herausreißt. Der Heilsplan Gottes und die Botschaft des Neuen Testaments von der Erlösung des Menschen durch Jesus Christus können nur vor dem Hintergrund der jüdischen Geschichte verstanden werden. Das Neue Testament enthält von der ersten Erwähnung des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams in Matthäus 1,1 bis zum letzten Buch, dem Buch der Offenbarung, mit ihrer Beschreibung der 12 Tore, mit den Namen der 12 Stämme der Söhne Israels, hunderte Bezugnahmen auf die jüdische Geschichte und die jüdischen Schriften. Das Christentum nahm im Judentum seinen Anfang. Johannes Paul II. Sagte am 11. April 1997 in einer Ansprache: In der Tat kann man das Mysterium Christi gar nicht vollends zum Ausdruck bringen, wenn man nicht auf das Alte Testament zurückgreift. Die menschliche Identität Jesu wird von seiner Bindung an das Volk Israel bestimmt. Spricht man Christus seine Verbindung zum Alten Testament ab, dann bedeutet das, ihn von seinen Wurzeln zu trennen und sein Mysterium allen Sinnes zu entleeren. Versuchen wir, die Geschichte von Josef und seinen Brüdern auf der Basis unserer Verbundenheit mit der jüdischen Geschichte zu lesen. Josef kommt nach Ägypten als Diener des Pontifar, und Gott ist auf der Seite Josefs und lässt ihm alles gelingen. Um Josefs Willen segnet Gott das Haus von Potiphar. Und bald wird er Potiphars höchster Diener, und Potiphar lässt Josef in allem freie Hand. Josef ist ein attraktiver Mann, und Potiphars Frau verliebt sich in ihn. Sie bedrängt ihn, Doch Josef bleibt seinem Gott treu. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht begehen und gegen Gott sündigen, sagt er. Aus Rache verklagt sie Josef deshalb fälschlicherweise des Übergriffs, woraufhin Potiphar ihn ins Gefängnis werfen lässt. Aber auch im Gefängnis ist Gott bei Josef. Einige Jahre später hat der Pharao einen ungewöhnlichen Traum, den ihm keiner seiner Wahrsager deuten kann. Nur Josef versteht sich auf das Traumdeuten. Er wird herbeigeholt und erklärt, dass Ägypten 7 reiche, landwirtschaftlich ertragreiche Jahre bevorstehen und 7 Jahre mit Dürre. Er gibt dem Pharao den Rat, die 7 fruchtbaren Jahre zu nutzen, um für die Dürreperiode zu sammeln. Der Pharao ist überwältigt und ruft aus: Finden wir einen Mann wie diesen hier, einen, in dem der Geist Gottes wohnt. Er ernennt Josef zum obersten Verwalter und seinem Stellvertreter, beschenkt ihn reich und lässt ihn sogar zum Vater des Landes ausrufen.
2 Jahre später hatte der Pharao einen Traum. Er stand am Nil. Aus dem Nil stiegen 7 gut aussehende, wohlgenährte Kühe und weideten im Riedgras. Nach ihnen stiegen 7 andere Kühe aus dem Nil. Sie sahen hässlich aus und waren mager. Sie stellten sich neben die schon am Nilufer stehenden Kühe, und die hässlichen, mageren Kühe fraßen die 7 gut aussehenden und wohlgenährten Kühe auf. Dann erwachte der Pharao. Er schlief aber wieder ein und träumte ein zweites Mal. An einem einzigen Halm wuchsen 7 Ähren, prall und schön. Nach ihnen wuchsen 7 kümmerliche, vom Ostwind ausgedörrte Ähren. Die kümmerlichen Ähren verschlangen die 7 prallen, vollen Ähren. Der Pharao wachte auf. Es war ein Traum. Am Morgen fühlte er sich beunruhigt. Er schickte hin und ließ alle Wahrsager und Weisen Ägyptens rufen. Der Pharao erzählte ihnen seine Träume, doch keiner war da, der sie ihm hätte deuten können. 2 Jahre später hatte der Pharao einen Traum. Er stand am Nil. Aus dem Nil stiegen 7 gute aussehende, wohlgenährte Kühe und weideten im Riedgras. Nach ihnen stiegen 7 andere Kühe aus dem Nil. Sie sahen hässlich aus und waren mager. Sie stellten sich neben die schon am Nilufer stehenden Kühe, und die hässlichen, mageren Kühe fraßen die 7 gut aussehenden und wohlgenährten Kühe auf. Dann erwachte der Pharao. Er schlief aber wieder ein und träumte ein zweites Mal. An einem einzigen Halm wuchsen 7 Ähren, prall und schön. Nach ihnen wuchsen 7 kümmerliche, vom Ostwind ausgedörrte Ähren. Die kümmerlichen Ähren verschlangen die 7 prallen, vollen Ähren. Der Pharao wachte auf. Es war ein Traum. Am Morgen fühlte er sich beunruhigt. Er schickte hin und ließ alle Wahrsager und Weisen Ägyptens rufen. Der Pharao erzählte ihnen seine Träume, doch keiner war da, der sie ihm hätte deuten können. Da sagte der Obermundschenk zum Pharao: Heute muss ich an meine Verfehlung erinnern. Als der Pharao über seine Diener aufgebracht war, gab er mich im Haus des Obersten der Leibwache in Haft, mich und den Oberbäcker. Da hatten wir, ich und er, in derselben Nacht einen Traum, der für jeden eine besondere Bedeutung haben sollte. Dort war mit uns zusammen ein junger Hebräer, ein Sklave des Obersten der Leibwache. Wir erzählten ihm unsere Träume, und er legte sie uns aus. Jedem gab er die zutreffende Deutung. Wie er es uns gedeutet hatte, so geschah es. Mich setzte man wieder in mein Amt ein, den andern hängte man auf. Da schickte der Pharao hin und ließ Josef rufen. Man holte ihn schnell aus dem Gefängnis, schor ihm die Haare, er zog andere Kleider an und kam zum Pharao. Der Pharao sagte zu Josef: Ich hatte einen Traum, doch keiner kann ihn deuten. Von dir habe ich aber gehört, du brauchst einen Traum nur zu hören, dann kannst du ihn deuten. Josef antwortete dem Pharao: Nicht ich, sondern Gott wird zum Wohl des Pharao eine Antwort geben. Gott sagt dem Pharao an, was er vorhat. Die 7 schönen Kühe sind 7 Jahre, und die 7 schönen Ehren sind 7 Jahre. Es ist ein und derselbe Traum. Die 7 mageren und hässlichen Kühe, die nachher heraufkamen, sind 7 Jahre. Und die 7 leeren, vom Ostwind ausgedörrten Ehren sind 7 Jahre Hungersnot. Das ist es, was ich meinte, als ich zum Pharao sagte: Gott ließ den Pharao sehen, was er vorhat. 7 Jahre kommen, da wird großer Überfluss in ganz Ägypten sein. Nach ihnen aber werden 7 Jahre Hungersnot heraufziehen. Da wird der ganze Überfluss in Ägypten vergessen sein, und Hunger wird das Land auszehren. Dann wird man nichts mehr vom Überfluss im Land merken, wegen des Hungers, der danach kommt, denn er wird sehr drückend sein. Dass aber der Pharao gleich 2-mal träumte, bedeutet, die Sache steht bei Gott fest, und Gott wird sie bald ausführen. Nun sehe sich der Pharao nach einem klugen, weisen Mann um und setz ihn über Ägypten. Der Pharao möge handeln. Er bestelle Bevollmächtigte über das Land und besteuere Ägypten mit einem 1/5 in den 7 Jahren des Überflusses. Die Bevollmächtigten sollen alles Brotgetreide der kommenden guten Jahre sammeln und auf Weisung des Pharao Korn aufspeichern. Das Brotgetreide sollen sie in den Städten sicherstellen. Das Brotgetreide soll dem Land als Rücklage dienen für die 7 Jahre der Hungersnot, die über Ägypten kommen werden. Dann wird das Land nicht an Hunger zugrunde gehen.
Wir sind in der Sendung Die jüdischen Wurzeln des Christentums, heute mit dem Thema Josef und seine Brüder, am Mikrofon Gisela Lösch. Der Pharao ernennt Josef zum obersten Verwalter und seinem Stellvertreter. Die Hungersnot erreicht bald auch die Nachbarländer, die daraufhin nach Ägypten kommen, um bei Josef Getreide zu kaufen. Unter ihnen sind auch Josefs Brüder. Josef gibt sich ihnen aber nicht zu erkennen. Er will prüfen, ob sie sich geändert haben.
Als Jakob erfuhr, dass es in Ägypten Getreide zu kaufen gab, sagte er zu seinen Söhnen: Warum schaut ihr einander so an? Und er sagte: Ich habe gehört, dass es in Ägypten Getreide zu kaufen gibt. Zieht hin und kauft dort für uns Getreide, damit wir am Leben bleiben und nicht sterben müssen. 10 Brüder Josefs zogen also hinunter, um in Ägypten Getreide zu kaufen. Benjamin, den Bruder Josefs, ließ Jakob nicht mit seinen Brüdern ziehen, denn er dachte, es könnte ihm ein Unglück zustoßen. Die Söhne Israels kamen also mitten unter anderen, die auch gekommen waren, um Getreide zu kaufen, denn Hungersnot herrschte in Kanaan. Josef verwaltete das Land. Er war es, der allen Leuten im Lande Getreide verkaufte. So kamen Josefs Brüder und warfen sich vor ihm mit dem Gesicht zur Erde nieder. Als Josef seine Brüder sah, erkannte er sie. Aber er gab sich ihnen nicht zu erkennen, sondern fuhr sie barsch an. Er fragte sie: Wo kommt ihr her? Aus Kanaan, um Brotgetreide zu kaufen, sagten sie. Josef hatte seine Brüder erkannt, sie aber hatten ihn nicht erkannt. Josef erinnerte sich an das, was er von ihnen geträumt hatte, und sagte: Spione seid ihr, um nachzusehen, wo das Land eine schwache Stelle hat. Seid ihr gekommen? Sie antworteten ihm: Nein, Herr, um Brotgetreide zu kaufen sind deine Knechte gekommen. Wir alle sind Söhne ein und desselben Vaters. Ehrliche Leute sind wir, deine Knechte sind keine Spione. Er aber entgegnete ihnen: Nichts da, ihr seid nur gekommen, um nachzusehen, wo das Land eine schwache Stelle hat. Da sagten sie: Wir, deine Knechte, waren 12 Brüder, Söhne ein und desselben Mannes in Kanaan. Der Jüngste ist bei unserem Vater geblieben und einer ist nicht mehr. Josef aber sagte zu ihnen: Es bleibt dabei, wie ich euch gesagt habe, Spione seid ihr. So wird man euch auf die Probe stellen. Beim Leben des Pharao, ihr sollt von hier nicht eher loskommen, bis auch euer jüngster Bruder da ist. Schickt einen von euch hin, er soll euren Bruder holen. Ihr anderen aber werdet in Haft genommen. So wird man euer Gerede überprüfen und feststellen können, ob ihr die Wahrheit gesagt habt oder nicht. Beim Leben des Pharao, ja, Spione seid ihr. Dann ließ er sie für 3 Tage in Haft nehmen.
Dann macht Josef folgenden Vorschlag. Er behält Simeon im Kerker zurück und schickt die übrigen Brüder mit dem gewünschten Getreide wieder heim. Erst wenn sie auch den jüngsten der Brüder, Benjamin, zu ihm brächten, würde er ihnen glauben und Simeon wieder freigeben. Tatsächlich bringen die Brüder Benjamin und Josef erkennt, dass sie sich geändert haben. Nach einer weiteren Prüfung kann Josef nicht länger an sich halten, sondern fängt laut zu weinen an und gibt sich seinen Brüdern zu erkennen.
Josef vermochte sich vor all den Leuten, die um ihn standen, nicht mehr zu halten und rief: Schafft mir alle Leute hinaus! So stand niemand bei Josef, als er sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Er begann so laut zu weinen, dass es die Ägypter hörten. Auch am Hof des Pharao hörte man davon. Josef sagte zu seinen Brüdern: Ich bin Josef. Ist mein Vater noch am Leben? Seine Brüder waren zu keiner Antwort fähig, weil sie fassungslos vor ihm standen. Josef sagte zu seinen Brüdern: Kommt doch näher zu mir her. Als sie näher herangetreten waren, sagte er: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Jetzt aber lasst es euch nicht mehr leid sein und grämt euch nicht, weil ihr mich hierher verkauft habt. Denn um Leben zu erhalten, hat mich Gott vor euch hergeschickt. Ja, 2 Jahre sind es jetzt schon, dass der Hunger im Land wütet, und noch 5 Jahre stehen bevor, in denen man weder pflügen noch ernten wird. Gott aber hat mich vor euch hergeschickt, um von euch im Land einen Rest zu erhalten und viele von euch eine große Rettungstat erleben zu lassen. Also nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Er hat mich zum Vater für den Pharao gemacht, zum Herrn für sein ganzes Haus und zum Gebieter über ganz Ägypten. Zieht eiligst zu meinem Vater hinauf und meldet ihm: So hat dein Sohn Josef gesagt. Gott hat mich zum Herrn für ganz Ägypten gemacht. Komm herunter zu mir, lass dich nicht aufhalten. Du kannst dich im Gebiet von Goschen niederlassen und wirst in meiner Nähe sein, du mit deinen Söhnen und deinen Kindeskindern, mit deinen Schafen und Ziegen, mit deinen Rindern und mit allem, was dir gehört. Dort werde ich für dich sorgen. Denn noch 5 Jahre dauert die Hungersnot. Du mit deinem Haus und allem, was dir gehört, du brauchst dann nicht zu darben. Ihr und mein Bruder Benjamin, ihr seht es ja mit eigenen Augen, dass ich wirklich mit euch rede. Erzählt meinem Vater von meinem hohen Rang in Ägypten und von allem, was ihr gesehen habt. Beeilt euch und bringt meinem Vater her. Er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte. Auch Benjamin weinte an seinem Hals. Josef küsste dann weinend alle seine Brüder.
Josef ordnet an, dass sein Vater Jakob und sein Gefolge nach Ägypten kommen sollen. Dort verbringt Jakob seine letzten Jahre. Nach seinem Tod fürchten die Brüder Josefs Rache, doch wieder zeigt sich Josefs Edelmut. Als man ihm diese Worte überbrachte, musste Josef weinen. Seine Brüder gingen dann auch selbst hin, fielen vor ihm nieder und sagten: Hier sind wir als deine Sklaven. Josef aber antwortete ihnen: Fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes Stelle? Ihr habt Böses gegen mich im Sinne gehabt. Gott aber hatte dabei Gutes im Sinn, um zu erreichen, was heute geschieht, viel Volk am Leben zu erhalten. Nun also fürchtet euch nicht, ich will für euch und eure Kinder sorgen. So tröstete er sie und redete ihnen freundlich zu. Josef wird 110 Jahre alt, man balsamiert ihn ein und legt ihn in Ägypten in seinen Sarg. Später wird der Sarg beim Auszug der Israeliten von Mose aus Ägypten mitgeführt. In Josua 24,23 lesen wir, dass Josef in Sichem auf einem Stück Feld begraben wird, das Josefs Vater Jakob gekauft hatte.
Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is filled with your glory.
Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb und Radio Maria, langsam nähern wir uns dem Ende unserer Sendung Die jüdischen Wurzeln des Christentums, heute mit dem Thema Josef und seine Brüder. Ich möchte jetzt noch auf ein interessantes Detail der Josef-Geschichte eingehen. Ein Detail, das man normalerweise überliest, Genesis 37, 25 bis 28. Als sie beim Essen saßen und aufblickten, sahen sie, dass gerade eine Karawane von Ismaeliten aus Gilead kam. Sie waren unterwegs nach Ägypten. Da zogen sie Josef aus der Zisterne heraus und verkauften ihn für 20 Silberstücke. Josef bleibt still, als er gefangen genommen und verkauft wird. Vielleicht versteht er schon, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt, bei denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind. Römer 8, 28. Es ist interessant, dass die Fracht der Kamele ganz genau aufgeführt wird. Die Kamele waren mit Trakant, Mastix und Ladanum beladen. Der Verfasser des Textes wollte damit andeuten, dass es sich um eine Karawane mit einer außergewöhnlichen Ladung handelt, dazu bestimmt, mit dem Gerechten nach Ägypten zu ziehen. Normalerweise, so die jüdische Bibelauslegung, transportieren die Karawanen Petroleum. Petroleum hat einen sehr unangenehmen Geruch. Nachdem diese Karawane aber mit dem Gefangenen Josef beladen werden sollte, hat Gott sie mit einer kostbaren, wohlriechenden Ladung versehen. Der Wohlgeruch der Fracht ist ein Bild für den Wohlgeruch des Lebens, das den Sieg über den Gestank der Verwesung, den üblen Gerüchen des Todes davonträgt. Offensichtlich geht Josef seinem Tod entgegen, von seinen Brüdern ausgeliefert, verkauft als Sklave. In Wirklichkeit allerdings, und die Düfte der Gewürze legen Zeugnis davon ab, eilt Josef dem Leben entgegen. Er geht vom Tod zum Leben, vom Unglück zum Glück, und das nicht nur für sich selber, sondern zum Heil seiner ganzen Familie, die durch ihn vom Hungertod verschont bleibt. Josef wird hinabgebracht nach Ägypten, und er ist von Düften begleitet. Er ist Gefangener, er ist Sklave, er ist gedemütigt, aber gleichzeitig ist er auch der von Gott Erwählte. Er ist ein Vorausbild des Vielgeliebten, von dem die Braut im Hohelied sagt: Köstlich ist der Duft deiner Salben, Hohelied 1,3. Und Josef ist ein Vorausbild für Jesus, über den Maria Magdalena kostbares Salböl ausgießt. Dann nahm Maria ein Pfund echtes, kostbares Nadenöl, salbte Jesus die Füße und trocknete sie mit ihrem Haar. Und das ganze Haus wurde vom Duft des Öls erfüllt. In dieser Stunde berührt Josef den tiefsten Punkt des Abgrundes des Leidens. Die jüdische Weisheit bekräftigt, dass Gott vor dem Schlag heilt. Er kündigt die Tröstung im Moment des Leidens, der Verzweiflung an. Die Wohlgerüche sind ein Sinnbild für die Segnungen Gottes, die Josef erfahren wird, seine Erhöhung, seine Ehre. Schließlich erinnern uns die Düfte daran, dass wir selbst in den größten Leiden, in den aussichtslosesten Situationen, in den Augen Gottes kostbar sind und bleiben. Eine weitere Parallele ist nicht uninteressant. In der Septuaginta wird für die Wohlgerüche der Karawane und für Wohlgerüche des Tempelopfers dasselbe Wort gebraucht. Aaron aber und seine Söhne verbrannten die Opfer auf dem Brandopferaltar und dem Rauchopferaltar. Erstes Buch der Chronik 6,34. Josef ist selber das wohlriechende Opfer für den Herrn, deshalb ist er umgeben von Düften. In der geheimen Offenbarung sehen wir die Gebete der Heiligen als Wohlgerüche zu Gott emporsteigen. Die vier Lebewesen und die 24 Ältesten fielen nieder. Alle trugen Harfen und goldene Schalen voll von Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Offenbarung 5,8. Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb und Radio Maria, somit sind wir nun ans Ende unserer Sendung »Die jüdischen Wurzeln des Christentums« gekommen. Mir bleibt jetzt nur noch Ihnen einen guten Tag zu wünschen. Ich melde mich wieder bei Ihnen im Juni mit einer Sendung zum Thema Shavuot, das jüdische Pfingsten. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Lösch.